So, dann für die, die jetzt in diesem Seminar teilnehmen, wir wollen jetzt beginnen. Die gerne möchten, können sich gern nach vorsetzen, da bin ich nicht so fern. Wenn du lieber hinten sitzen bleibst, das ist mir völlig egal, darfst gern hinten sitzen bleiben. Nur im Vorhinein, ich habe ein paar Informationsblätter über die Arbeit am Dauernhof ausgelegt, sind dann hier vorne ein paar und auch hinten beim Rausgehen findest du welche, wenn du gerne möchtest. Wir haben jetzt bis 3 Uhr Zeit. Was ich vorhabe, ist, dass wir ungefähr bis, von mir aus bis 2:30, 3:20, ja, Stunde ungefähr, vortrage und dass wir dann nur eine halbe Stunde Zeit haben, eventuell für Fragen und so weiter. Gell? Es geht um christuszentrierte Erlebnispädagogik. Das ist das, was wir am Dauernhof sehr viel machen, vor allem im Sommer. Und ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, wo es die grundlegenden Prinzipien beschrieben werden und wie wir es am Dauernhof anwenden. Wir machen auch im Sommer, Ende Juli, habe ich einen zweiwöchigen Kurs, das heißt die erlebnispädagogische Schulungswochen, wo wir gerade Leuten wie euch, Pädagogen, zu helfen versuchen, wie man die Brücke zwischen Erlebnis und Christus schlagen kann. Wie ich mit Erlebnisse Christus schulen kann. Der Unterschied zwischen dem, was wir machen und was viele christliche Freizeiten machen, ist vielleicht der. In einer christlichen Aktivfreizeit macht man eine Aktivität, Skifahren, Klettern, Raften oder Schwimmen, ist egal. Und nach der Aktivität trifft man sich zur Andacht. Das ist super und das hat seinen Platz. Das brauchen wir. Aber wir verwenden die Aktivität, um Christus zu schulen. Das heißt, wir haben nicht Aktivität und dann geistliches Programm, sondern alles, was wir tun, ist geistlich. Und das ist vielleicht der grundlegende Unterschied, nur damit man das so ungefähr versteht, um was es da geht. Jetzt für diese Stunde möchte ich nur kurz beten. Dann lese ich ein Bibelwort, auf das ich viel gründen werde. Und dann schauen wir uns das ein bisschen an. Lieber Vater, hab Dank jetzt für die Zeit, für die gemeinsame. Danke, Herr, für die Menschen, die wir heute zusammen sein dürfen, um von dir zu lernen, Herr, aus deinem Wort, dass wir lernen, dich leben zu lassen, deiner Liebe Raum zu geben, für die Menschen, die du uns anvertraut hast. Amen. Paulus schreibt in der Apostelgeschichte im letzten Kapitel, da zitiert er den Propheten Jesaja, und er sagt im Apostelgeschichte 28 und Vers 25 lesen wir: Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet und gesagt, und jetzt ist das Zitat: Geh hin zu diesem Volk und sprich. Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Hörend werdet ihr hören, aber nicht verstehen. Sehend werdet ihr sehen, aber nicht wahrnehmen. Es ist eine Sache, etwas zu hören. Das wisst ihr von euren Schülern und von euch selbst. Es ist eine völlig andere Sache, etwas verstanden zu haben. Es ist eine Sache, etwas zu sehen. Es ist eine völlig andere Sache, etwas wahrzunehmen. Und da kann die Erlebnispädagogik helfen. Ein viereckiger Raum wie der ist nicht das beste Umfeld, um Dinge zu verstehen. Man muss Dinge hören, aber um sie zu verstehen, brauchst du Leben. Und das kann man gerade, so wie wir es auch machen, miteinander verbinden. Und das Erlebnis, auf das ich mich immer freue, ist, wenn einer sagt, ah, das hat Jesus damit gemeint. Dann weißt du, jetzt hat er verstanden. Versteht ihr, es geht um dieses, aha, so ist es. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir wahrgenommen. Und Erlebnisse sind wichtig, weil durch Erlebnisse kann man falsches Denken auch korrigieren. Ein Satz, den ihr, wenn ihr evangelikalen Hintergrund habt, habt ihr das alle gehört. Pietisten überhaupt. Baue deine Theologie nie auf deine Erlebnisse und auf deine Erfahrungen. Das Wort Gottes, darauf baust du deine Theologie. Erfahrungen sind gefährlich. Gefühle muss man aufpassen. Es ist nur die Bibel, darauf bauen wir die Theologie. Nun, das stimmt ja auch zum Teil, aber nur zum Teil. Weil manchmal kannst du sogar eine falsche Theologie durch ein Erlebnis ändern. Ich gebe euch dann ein paar Beispiele. Die Sache ist, die Bibel ist ja objektiv, das gebe ich zu. Aber unsere Erkenntnis der Bibel ist nie objektiv. Und darum ist es gut, ein bisschen demütig zu sein, wenn wir über Wahrheit im Sinne vom Leben reden, von unserer Auslegung der Schrift. Ich bin auch so dankbar, mehr und mehr verstehe ich, es geht gar nicht in erster Linie um die Bibel. Es geht um Jesus Christus. Natürlich ist die Bibel das Wort, das uns Jesus Christus erklärt. Aber die Bibel ist nicht Christus. Manche Christen tun sich schwer, das auseinanderzuhalten, aber das ist wichtig. Zum Beispiel Johannes 3,16. Manche würden den Vers so auslegen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns ein Buch gegeben hat, auf das alle, die es richtig interpretieren, gerettet werden. So kommt es mir in vielen christlichen Gemeinschaften vor. Aber da steht was anderes. Er hat uns nicht ein Buch gegeben, er hat uns seinen Sohn gegeben. Auf alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Die Bibel ist wahr, aber sie ist nicht die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Alles, was die Bibel über die Wahrheit sagt, stimmt. Aber nicht die Bibel ist Wahrheit, das ist Christus. Das ist wie zum Beispiel beim Zugplan. Wenn du mit dem Zug nach Schladming fahren möchtest, holst du dir einen Fahrplan. Der Fahrplan ist wahr in den meisten Fällen. Aber der Fahrplan bringt dich nicht nach Schladming. Der Zug bringt dich nach Schladming. Alles, was die Bibel sagt, ist wahr. Aber die Bibel bringt dich nicht nach Hause. Nur Christus bringt dich nach Hause. Und seht ihr, darum, wir leben ja und darum sind Erlebnisse wichtig. Wir haben, die Zeit haben wir und darum erlaube ich mir das, weil ich glaube, das ist pädagogisch so wesentlich. Habt ihr das Wort Hermeneutik schon mal gehört? Hermeneutik, wenn du es noch nie gehört hast, Gott segne dich. Es ist völlig egal. Hermeneutik ist das Verfahren der Auslegung und der Erklärung der Heiligen Schrift, der Bibel. Und Hermeneutik, auch wenn du das Wort noch nie gehört hast, du betreibst es fast jeden Tag. Du bist fast jeden Tag mit Hermeneutik beschäftigt. Jedes Mal, wenn du in der Früh die Losungen liest oder irgendeinen Kalender oder die Bibel oder dann eine stille Zeit machst oder Predigt vorbereitest oder Kindergottesdienst, betreibst du Hermeneutik. Und Ein lieber Freund von mir, Rob Whittaker, der sagt das immer so: Wann immer du die Bibel liest, hast du drei Boxen, drei Schachteln. Und das, was du liest, gibst du in eine der drei Schachteln hinein. Ich sage euch kurz die drei Schachteln. Das ist nur so ein kleiner Einschub jetzt. Das passt aber dazu. Ihr werdet sehen, warum. In die Schachtel Nummer 1 gebe ich alles hinein, wo ich sage, dieser Text, diese Passage, dieser Vers ist für alle Menschen zu jeder Zeit gültig. Das gilt für den Menschen, der in Konstantinopel gelebt hat, 1000 nach Christus. Es gilt für uns heute hier in Stuttgart und in Österreich. Und es gilt in 20 Jahren, falls es uns dann noch gibt, in Amerika. Zum Beispiel, ein Beispiel, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, auf alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das gilt immer für alle, alle Zeiten, jede Kultur. Oder das größte Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, Seele und Gemüt und den Nächsten wie dich selbst. Das gilt überall, immer, für jeden, alle Zeit. Schachtel Nummer 1. Beim Bibellesen hast du aber noch eine zweite Schachtel. Und die Schachtel Nummer 2 besagt, dieser Text oder diese Passage der Bibel, die ich jetzt gerade gelesen habe, ist heute für niemanden mehr gültig. Und das machst du andauernd. In diese Schachtel gibst du ziemlich viel hinein. Zum Beispiel, nur damit ihr wisst, was ich meine, ihr könnt euch 100 geben, aber im Lukas 5, wenn wir gerade hier stehen, in Lukas 5 zum Beispiel steht im Vers 4, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, das ist Jesus, fahr hinaus, das ist ein Gebot, auf die Tiefe und lass die Netze zu einem Fang hinab. Frage, warum bist du nicht am See Genezareth fischen? Du bist ein unbiblischer, ungehorsamer Christ, steht in der Bibel. Aber du tust es nicht, weißt du warum? Weil diesen Text gibst du automatisch in Schachtel Nummer 2. Das gilt für niemanden heute mehr, für ein paar Fische, die da wohnen, aber sonst niemand. Oder wenn Jesus gesagt hat zu dem Philippus, geh in die Wüste hinab. Ja, warum gehst du nicht in die Wüste? Steht ja in der Bibel. Ich habe gedacht, du bist der biblische Christ. Weil es automatisch in zweite Schachtel gibt. Das macht jeder Christ, macht das. Wir können gar nicht anders. Nun, es wäre super, wenn es nur diese zwei Schachteln geben würde. Aber es gibt noch eine dritte, die schwierige. Schachtel Nummer 3 besagt, dieser Text oder diese Passage der Bibel enthält ein Prinzip, das für alle Menschen zu jeder Zeit gilt, aber so wie man es anwendet, unterscheidet sich je nach Kultur und je nach Menschen. Das heißt, die Prinzipien, die stehen fest und die sind für alle gültig, aber die Anwendung der Prinzipien ist abhängig von der Kultur und Zeitepoche, in der du lebst. Nur ein Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Schlagt's alle auf, 1. Thessalonicher 5, 26. Wir sind ja hier bei einer christlichen Lehrerkonferenz, so wie ich das verstehe. Und da steht im 1. Thessalonicher 5, 26, da ist ein Gebot. Paulus sagt hier, grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Das war übrigens auf dem Mund. Interessant, heute Morgen, ich habe gesehen, wie ihr da reingekommen seid. Und ich habe gesehen, wie ihr euch, viele von euch, ihr habt euch begrüßt, manche sogar gehackt. Aber ich habe keine einzigen Männer gesehen, die sich geküsst hätten. Ich muss euch eins sagen, ihr seid ganz schön unbiblisch. Das ist ein Gebot von Paulus. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Keiner von euch hat das getan. Und die meisten von euch würden sagen, ich bin biblischer Christ, Pietist oder was immer. Du bist nicht biblisch, du bist unbiblisch. Es steht nämlich hier, aber du tust es nicht. Jesus hat die Füße gewaschen, seine Jünger, und hat gesagt, das, was ich an euch getan habe, habe ich euch als Beispiel gegeben, dass ihr genau dasselbe tut. Wann hast du zum letzten Mal einem Bruder die Füße gewaschen? Du bist ganz schön unbiblisch unterwegs. Denn die Bibel sagt das als klares Gebot. Aber wisst ihr, was wir hier tun? Das geben wir in Schachtel Nummer 3. Wir sagen nämlich, der Gruß, der gilt noch. Grüßen müssten wir uns. Aber der Kuss, das ist kulturell. Darum Schachtel Nummer 3. Füße waschen, das braucht man nicht mehr, weil wir sind ja heute etwas hygienischer und außerdem ist es nicht so staubig hier. Aber einander dienen, das gilt noch. Das Prinzip steht, aber die Art, wie man es tut, ist heute völlig anders wie zur Zeit der Bibel. Versteht ihr, was ich meine? Und das hat auch John Stott so gesagt. Er hat gesagt, wir müssen unterscheiden, wie bei einer Nuss, den Kern der Nuss und die Schale. Der Kern, das Essbare, das gilt für alle und immer, das ist das Prinzip. Aber die Schale, wie sich eine Wahrheit nach außen präsentiert, hängt ab von der Zeitepoche und von der Kultur, in der du lebst. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mir so wichtig ist. Ich möchte euch demonstrieren, wie wichtig dieses Prinzip ist, von diesen drei Schachteln. Ich habe ein großes Vorrecht, in vielen verschiedenen Gemeinschaften zu predigen, von ganz Konservativen bis zu den Charismatikern und so weiter. Und dann nur ein Beispiel, ich bin in einer Stadt, ist egal wo jetzt, irgendwo in Deutschland in dem Fall, und in der Früh predige ich in einer russendeutschen Gemeinde. Ganz liebe Leute, Kinder extrem diszipliniert, die ersten drei Reihen, 100 Kinder sitzen da, die rühren sich die ganze Stunde nicht. Ich habe nur eine Vorlage, meine Predigt darf nicht kürzer als 60 Minuten sein. Und ich komme rein und stelle fest, vorne stehen alles nur Männer, keine einzige Frau steht da oben. Der, was betet, ist ein Mann, die, was singen vorne, ist ein Mann, die der Kirchenvorstand sind alles Männer. Ich stelle auch fest, die Frauen tragen Kopftücher, die meisten tragen Röcke und so weiter. Und ich frage den Gemeindeleiter, warum macht ihr das so? Warum macht ihr das so? Und wisst ihr, was mir der Gemeindeleiter sagt? Er sagt, Hans-Peter, kennst du nicht die Bibel? Und ich sage, ich weiß auch nicht genau, aber... Dann sagt er, schlag mal auf 1. Korinther 11, Vers 4 und 5. Da steht, jeder Mann, der betet oder weissagt, weissagt ist übrigens predigen, weissagen heißt auch predigen, und dabei etwas auf dem Haupt hat, der entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, also predigt, die entehrt ihr Haupt. Sagt er, schau, hier steht, dass die Frau ein Kopftuch hat. Nun habe ich gesagt, ja, aber hier steht auch, dass die Frau predigt. Er sagte, das ist nicht mehr für heute, weil im ersten Timotheusbrief steht, die Frau soll schweigen. Okay, ja, passt. Am selben Tag habe ich im Abend auch einen Gottesdienst in einer ganz jungen, freien, etwas charismatischen Gemeinde. Und du kommst hin, hörst schon von einem Kilometer Entfernung, wo sie ist. Dann gehst rein. Und da ist natürlich viel los, bunt und so weiter. Frauen, die beten, die singen, die predigen, Kirchenvorstand sind halb Frauen, halb Männer und so weiter. Und der Kopftuch hat natürlich keine einzige. Und dann gehe ich zum Gemeindevorsteher und sage, du, warum macht ihr das so? Und wisst ihr, was mir sagt? Sagt er, der sagt zu mir, kennst du nicht die Bibel? Und dann sage ich, weiß auch nicht genau. Sagt er, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 4, 5, da steht, jede Frau, die mit unverhülltem Haupt betet und weissagt. Hier steht, dass die Frau betet und predigt. Sag ich, ja, aber hier steht auch, dass sie ein Kopftuch hat. Ja, das ist nicht mehr für heute. Seht, jetzt haben wir ein Problem. Das heißt, weißt du, wie du die Bibel auslegst? Niemals objektiv, sondern immer so, wie du aufgewachsen bist. Wir haben jetzt ein paar Overheads. Können wir die kurz auflegen? Das erste Bild, das kennt ihr alle, das alte Bild. Von dieser, gibt es jemanden, der das Bild nicht kennt? Kennt jeder von euch, gell? Alte und junge Frau. Kannst du wieder runtergeben? Nur damit ihr wisst, wo ich hin will. Das Bild ist vielleicht weniger bekannt, das zweite, ja. Was seht ihr da? Kann das jemand erkennen? Kugel oder Kuh oder was habe ich gehört? Es ist eigentlich ganz klar erkennbar. Es ist eine Kuh. Unten die schwarze Schnauze. Genau, oben die Ohren und die Augen, das Auge darunter. Genau. Ich zeige euch nur, das Offensichtliche sieht man nicht immer sofort. Und das dritte bitte. Und dann sind wir bei der Erlebnispädagogik. Das. Genau. Was seht ihr hier? Das ist ganz klar ersichtlich. Was seht ihr? Ich nehme den Kopf eines Mannes, oder? Ja. Kennt das jemand? Ne? Zieh's mal rüber. Man sieht immer den Kopf eines Mannes. Kopf eines Mannes. Und jetzt kannst du unten auch rüberziehen, in die gleiche Richtung. Und was anderes tut sich jetzt langsam auf. Ja, kannst weitermachen. Man sieht mehr und mehr eine nackte, kniende Frau. Richtig? Und jetzt beginnt's mal andersrum. Mach mal nur den, na, anders, die, ja genau, die Frau ist frei und jetzt sieht man nur eine nackte kniende Frau. Und es braucht ganz schön lange jetzt, wenn man das rüberzieht, bis man das Gesicht des Mannes erkennt. Das genügt schon, danke. Wisst ihr, was ich euch damit zeigen möchte? So wie du geprägt bist, so liest du die Bibel. Nie objektiv. Und ich auch nicht. Kannst du ausdrehen, danke. Und wisst ihr, was interessant ist? Ein Erlebnis kann helfen, eine falsche Theologie zu korrigieren. Und jetzt gebe ich euch Beispiele. Zuerst eins aus der Bibel und dann kommen wir in die Praxis. Der Paulus zum Beispiel, für den Paulus, der hat die Bibel, das Alte Testament, gekannt wie seine Westentasche. Das war ein Pharisäer. Übrigens ein Rabbiner noch dazu. Und kennt ihr Arnold Fruchtenbaum? Sein Vater war jüdischer Rabbiner. Wisst ihr, was die Abschlussprüfung war? Durch die 5 Bücher der Tora wurde ein Nagel durchgetrieben und er musste sagen, welcher Buchstabe auf jeder Seite durchgebohrt war. So genau kennen die das Gesetz. Das war der Paulus. Der Paulus kannte das Alte Testament in- und auswendig. Aber wisst ihr, was er nie gesehen hatte? Er konnte es nicht sehen, dass der Messias leiden muss. Das hat er nirgends gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie konnte Gott diesem Paulus helfen, diese Wahrheit zu sehen? Jetzt kann sagen, er hätte einen Theologen schicken sollen und einen Propheten. Hat er gemacht, er hat ihm den Stephanus geschickt. Den hat er steinigen lassen. Wisst ihr, was er gebraucht hat? Ein Erlebnis. Er wurde blind für ein paar Tage, ist hingefallen und dann lesen wir, wie Paulus auf einmal den leidenden Messias gepredigt hat. Jetzt hat er ihn gesehen. Es hat ein Erlebnis gebraucht, um seine Theologie zu korrigieren. Beim Petrus ist es interessant. Der hat zu Pfingsten gepredigt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat er den Propheten Joel zitiert und hat gesagt, der Heilige Geist kommt auf alle Nationen. Das hat er gepredigt. Aber Freunde, das war das Letzte, was er geglaubt hätte. Petrus wäre nie zu den Heiden gegangen. Er hat zwar gepredigt. Übrigens glaubt ja nicht, dass der, was predigt, alles glaubt, was er predigt. Das ist leider nicht immer so. Jetzt ist die Frage, wie kann Gott dem Petrus helfen, die Realität zu sehen, dass er für alle gekommen ist? Durch ein Erlebnis. Er hatte eine Vision, war auf dem Dach, kriechende Tiere kamen runter und so weiter. Und erst dann ging er ins Haus des Cornelius. Und darum, Erlebnisse sind wichtig. Und man kann durch Erlebnisse Wahrheiten entdecken und erkennen. Denn wisst ihr, manchmal sind Erlebnisse wichtiger wie Informationen, weil wir mit unserem Herzen denken. Zum Beispiel, jetzt haben wir von mir aus, keine Ahnung, 100 Leute da. Ihr bekommt jetzt alle dieselbe Information. Aber wenn ihr da rausgeht, in einer Stunde, hat die Information jeder anders verarbeitet. Wisst ihr warum? Wir denken mit unserem Herzen. Wir denken nicht nur mit unserem Intellekt, wir denken mit unserem Herzen. Das, was wir erleben, das, was wir fühlen, hat wahnsinnig zu tun, viel zu tun mit dem, wie wir eine Wahrheit erfassen. Und jetzt kommen wir zur Erlebnispädagogik, wie wir es machen. Es geht also darum, Gott wahrzunehmen, Menschen wahrzunehmen, sich selbst wahrzunehmen, die Natur wahrzunehmen. Auf die Dinge will ich jetzt kurz eingehen. Und es ist einfach so, das wisst ihr als Pädagogen wahrscheinlich am besten, wisst ihr, was der beste Erzieher ist? Ein Schockerlebnis. Wisst ihr, wann ein Alkoholiker aufhört zu trinken? Wenn er nach Hause kommt und die Haustür ist zugesperrt. Und er erfasst, ich habe kein Daheim mehr. Ich höre das Zeugnis immer wieder. Wisst ihr, wann ein Mann zurückkommt zu seiner Frau? Wenn sie sagt, ich habe genug von deinem Fremdgehen, ich bin weg und sie ist nicht mehr da, wenn er nach Hause kommt. Ich erlebe das immer wieder von Zeugnissen. Da haben sie realisiert, wo sie stehen. Schockerlebnisse sind oft die besten Pädagogen. Und das kann man auch zum Teil geplant machen, so wie es wir zum Beispiel auch am Tauernhof machen. Und ich möchte euch da ein paar Sachen ganz praktisch weitergeben. Nächste Woche habe ich wieder eine Gruppe bei mir, alles Alkoholiker. Die sind alle trockene Alkoholiker, die waren ziemlich in der Sucht drinnen, sind dann frei geworden und die kommen jetzt zu uns. Die kennen Christus nicht unbedingt und haben so super, dass die kommen, aber das wird ihnen zum Teil bezahlt, jetzt kommen sie trotzdem und das Christliche werden sie schon überleben. Und manche überleben es nicht. Und das war vor Jahren, ich habe das auch in meinem Buch, aber das Beispiel ist schnell zu erzählen und leicht zu verstehen. Aber an einem ersten Abend habe ich eben davon gesprochen, dass Christsein bedeutet, von Jesus Christus abhängig zu leben. Das war also im Prinzip die Essenz von dem, was ich sagte. Und danach kam einer auf mich zu von diesen Alkoholikern. Hat er gesagt, weißt du, Hans-Peter, kann es sein, dass du ein ganz netter Kerl bist, aber du hast keine Ahnung von dem, was du redest. Und ich sagte, das kann schon sein, aber was er damit meint. Dann hat er gesagt, ja, du hast gesagt, Christsein bedeutet, sich abhängig zu machen von Christus. Hat er gesagt, ich war jetzt 10 Jahre lang total abhängig vom Alkohol. Es hat mein Leben zerstört, ich habe meine Frau verloren, meine Arbeit verloren, ich habe alles verloren. Jetzt nach 10 Jahren habe ich durch gewisse Umstände einen Weg hinausgefunden. Ich bin jetzt frei, ich habe schon 3 Jahre nicht mehr getrunken. Ich habe wieder eine Arbeit gefunden, ich habe wieder eine Frau gefunden, ich kann wieder leben, weil ich nicht mehr abhängig bin. Und jetzt komme ich zu dir und du erzählst mir, ich soll mich wieder abhängig machen. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Da habe ich gar nicht viel gesagt, weil nächsten Tag, das war im viereckigen Raum, das ist schwierig zu erklären. Aber nächsten Tag sind wir klettern gegangen und da bekommt jeder so ein Klettergurt und Karabiner, Seil und so weiter. Das erklärt ihnen, wie das funktioniert. Und haben auch Abseilen gemacht. Habt sicher schon. Wer hat schon mal abgeseilt? Mehr als die Hälfte. Dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Du stehst oben, machst dich fest und der Bergführer lässt dich halt da runter. Es ist dann egal, wie steil oder hoch es ist. Du musst nur schauen, dass das Seil länger ist, wie der Felsen hoch ist, sonst ist das Problem. Und der kam rauf und der hat sich auch, die meisten haben ein bisschen Angst, sich da zurückzulehnen. Das ist immer so dieses Überwinden. Und der hat überhaupt kein Problem gehabt. Der kam rauf, hat sich reingehauen, runter und der hat so Spaß gehabt am Abseilen, der kam sofort wieder rauf. Und beim zweiten Mal habe ich ihn dann wieder runtergelassen halb und dann habe ich ihn fixiert und habe so runter, hing am Überhang und dann habe ich runtergeschaut und habe gesagt, machst du Spaß? Gell? Er hat gesagt, ja, total. Dann habe ich gesagt, ist dir eigentlich bewusst, dass du im Moment völlig abhängig von mir bist und von diesem Seil? Dann habe ich gesagt, ja, gebe ich dir recht. Ich bin völlig abhängig von dir. Und habe ich gesagt, ist es bedrohlich, so abhängig zu sein von mir und von diesem Seil? Dann habe ich gesagt, na, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Ich habe gesagt, bist du ein netter Kerl und das Seil hält. Dann habe ich mein Messer rausgenommen und habe Seil ans Messer gelegt. Und er hat schon gewusst, dass es Spaß ist. Darauf gelegt und habe gesagt, du hast mir gestern gesagt, du willst dich nie mehr und von niemandem mehr abhängig machen, weil Abhängigkeit zerstört dein Leben. Ich will jetzt nicht schuld daran sein, dass du diesen Tag als Abhängiger beenden musst. Ich gebe dir die Freiheit. Du bist ein freier Mensch, von niemand abhängig. Dann bist du du selbst. Ich schneide Seil durch und du bist frei. Wisst ihr, was interessant war? Was der Mann an diesem Tag erkannt hat, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ob dich eine Abhängigkeit zerstört oder ob dir ein Abhängigkeitsleben ermöglicht, hängt davon ab, von wem du abhängig bist. Und Abhängigkeit zu einem liebenden Vater ist nicht bedrohlich, sondern ermöglicht dir erst zu leben. Seht ihr, wir Menschen sind ja sowieso total abhängig gewesen. Ich muss oft fast lachen, wenn im Englisch sagt man a self-made man. I'm a self-made man. Selbst ist der Mann. Weißt du was? Sag ich ja, wenn du so unabhängig und so selbstständig bist, hör einfach mal auf zu atmen. Normal, du bist ja von der Luft abhängig. Das würde ich nicht tolerieren. Bist unabhängig oder abhängig? Du bist sowieso abhängig. Hör auf zu atmen, du bist nur noch tot. Du bist abhängig von der Luft. Und wenn Gott den Sauerstoffgehalt nur um ein paar Prozent ändert, bist du sowieso tot. Oder wenn Leute sagen, ja, ich bin ein unabhängiger Mensch, sage ich, okay, dann ist halt einmal nicht für ein halbes Jahr. Jetzt bist du wieder abhängig. Essen musst du auch schon wieder. Schnaufen musst, essen musst, trinken musst. Ja, Katastrophe, wie du abhängig bist. Freunde, wir sind total abhängig. Dieses Denken, ich bin ein unabhängiger Mensch, ist eine Illusion. Und wie viel mehr sind wir von Gott abhängig? Und das ist aber nicht bedrohlich, sondern ermöglicht uns erst ein Leben für hier und für ewig. Aber beim Klettern auch, das sind immer Beispiele, die ich mir eben aufgeschrieben habe, was beim Klettern sehr gut ist. Ich nehme an, einige von euch haben das schon gemacht, in der Kletterhalle oder ist ja dann egal wo. Aber ich habe festgestellt, da kann man etwas schulen, das kannst du im Klassenzimmer nie schulen. Dieses gegenseitig abhängig sein. Da ist ja beim Klettern ist immer einer, der klettert und der zweite, der ihn sichert. Da ist der Sichernde und der Kletternde. Und beide, der das klettert, der weiß, ich bin voll von dem anderen abhängig. Und der, der was sichert, weiß, der vertraut sein Leben mir an. Wenn ich einen Fehler mache, dann ist er tot. Es ist tatsächlich so. Klettern ist ja ein extrem sicherer Sport übrigens. Nur wenn du einen Fehler machst, ist er meistens tödlich. Das ist das Problem dabei. Und bei den Alkoholikern, wisst ihr, was interessant war zum Beispiel? Die hatten wenig Problem zu klettern und sich völlig abhängig zu machen von dem anderen. Hatten sie kein Problem. Aber wisst ihr, wo sie gezittert haben? Beim Sichern. Weil zum ersten Mal im Leben hat ihnen jemand ihr Leben anvertraut. Bis jetzt waren sie immer nur die unbrauchbaren Alkoholiker, die sowieso nur an unserer Schulter hängen. Das konnten sie. Aber jetzt, wo sie verantwortlich waren für jemand anders, war hochinteressant. Das ist das, was von der Woche für viele übrig bleibt. Also das sind Dinge, die kannst du nicht im Lehrzimmer schulen. Aber die kann nicht draußen gut schulen. Abhängigkeit. Oder wir hatten eine Teenagergruppe mal, da war einer ein Wilder dabei, ein wilder Junge. Der gestohlen hat er die anderen. Es war einfach ungut mit ihm. Alle haben ihn gehasst. Die wollten ihn aufhängen, bei uns im Garten. Die haben sich ein Seil geholt und wollten ihn aufhängen. Und ich habe es zufällig gesehen. Dann bin ich rausgegangen und gesagt, was tut der? Dann habe ich gesagt, wir hängen den auf. Dann habe ich gesagt, na, der ist jetzt zu Hause, nicht hier am Zentrum. Schaut blöd aus. Mit dem wollte keiner reden, keiner schlafen, nichts. Aber wisst ihr, was interessant war? Im Klettergarten, wo dann der gesichert hat, ich habe die eingeteilt, den ganzen Tag gab es kein einzig böses Wort. Das ist ganz interessant. Es hat sich dann viel verändert, blöderweise hat er 5 Tage später das wieder bestohlen und dann war alles wieder vorbei. Aber wenn man die länger hätte, haben wir gedacht, und war auch interessant, da war es aus einem Waisenheim, war er Mutteralkoholiker, Vater gestorben. Und nach 2 Wochen, der ist mir nachgelaufen wie ein Dackel. Und es tut dir fast leid, wenn es den dann wieder zurückschicken muss. Gell? Aber so ist es halt. Etwas anderes, was man in der Erlebnispädagogik sehr gut schulen kann, ist, dass es Absolutes gibt. Es gibt ein Entweder-Oder. Das habe ich ja am Vormittag angesprochen. Im Lehrsaal mit Studenten stoßt du da immer auf Widerstand. Ja, das ist Fundamentalismus. Diese absoluten Reden, das ist Hitler und so weiter. Das wird ja damit assoziiert. Im Lehrsaal, wenn du sagst, es gibt eine absolute Wahrheit, es gibt ein Entweder-Oder, bekommst du Widerstand. Ich sage euch was, am Berg hatte ich noch nicht einmal Widerstand mit diesem Thema. Das sage ich Ihnen beim Klettern. Die sehen ja alle, wie hoch die Wand ist und so weiter. Man erklärt es, man lernt es, wie man das macht. Dann sage ich, damit ihr sicher seid, müsst ihr den Knoten so und so machen. Das sind unlösbare Knoten. Segler verwenden lösbare Knoten. Bergsteiger verwenden keine lösbaren Knoten. Und ich hatte noch nicht einmal einen, und ich hatte von allen Altersgruppen Leute, Tausende, ohne Übertreibung, ich habe es mein Leben lang gemacht, noch nicht einer hat gesagt, Hans-Peter, du bist aber schon intolerant. So kleinkariert. Warum kann man den Knoten nur so machen? Schau, so ist er doch wesentlich schöner. Doch nicht einmal jemand gesagt. Jeder hat das Absolute, was ich gelehrt habe. Entweder du machst den Knoten so, wenn du ihn anders machst, wirst du es wahrscheinlich nicht überleben, wenn du ausrutschst. Und jeder akzeptiert es. Jeder erkennt, Absolutes ist nicht bedrohlich, es ist lebensrettend. Seht ihr wiederum im Lehrsaal gar nicht so einfach. Draußen ist es ganz einfach. Und diese Dinge arbeite ich dann auf, die erklärt man ihnen und das verstehen sie. Auch zum Beispiel Grenzen können hilfreich sein. Oftmals Kinder wollen ja keine Grenzen, sie wollen nur, wenn man Grenzen setzt, dann bist du ein unguter Mensch, so auf die Art. Weißt du was, wiederum in der Schule ist es oft schwierig und manchmal tut ihr Lehrer mir ein bisschen leid. Weil ihr müsst andauernd Grenzen setzen und zu Hause sagen, ja, das ist so eine blöde, depperte Lehrerin, da habe ich das schon wieder nicht mehr dürfen und so weiter, gell, wie es halt so ist. Aber wisst ihr was, am Berg habe ich nie Probleme damit. Da sage ich, jetzt gehen wir über den Grat rauf und ihr dürft nur bis einen Meter an die Grenze gehen. Keinen einzigen Schritt näher an die Grenze, denn wenn du dann da als loses Gestein ausrutschst, bist du weg und da ist eine 1000 Meter Wand, bist tot. Hat noch nie jemand gesagt, also zu der Grenze, die ist mir wieder zu eng, hörst. Sei nicht so intolerant. Noch nie. Akzeptieren sie. Und du erklärst ihnen, wie hilfreich Grenzen sind. Seht ihr, das sind alles so Dinge, die ich nur kurz anspreche, die helfen. Oder zum Beispiel, Ungehorsam hat Konsequenzen. Gerade gestern, wir haben jetzt Bibelschule, die dauert 8 Wochen, nur 2 Monate. Wir haben 70 Schüler aus 10 verschiedenen Ländern. Und ist Englisch, die ist international. Englische Sprache meine ich. Und da gerade jetzt, die letzte Woche war ein Pärchen bei mir. Die haben sich angemeldet und so weiter, sind gekommen. Als sie kamen, haben sie gesagt, ja, Gott hat uns hierher geschickt und so weiter. Aber sie haben ein bisschen Heimweh bekommen. Er war noch nie von zu Hause weg, aus Kanada ist er. Sie war schon mal weg, aber sie tut sich schwer mit den anderen Studenten und so weiter. Ich glaube, die haben ein paar Pläne gehabt, die zwei. Und die haben halt gesagt, na, sie wollen hier weg, jetzt sind 4 Wochen vorbei, es gefällt ihnen nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt schon gehen, es ist okay. Und dann haben wir gesagt, ja, aber kriegen wir das Geld zurück, weil mit denen hätten sie reisen können. Dann habe ich gesagt, na, das Geld bekommt's nicht zurück. Steht klar in den Ding drinnen, ihr habt es selber unterschrieben. Wenn es einen Notfall gibt oder irgendeinen Grund, ist ja überhaupt keine Frage. Aber nur, weil es einem nicht gefällt oder was, übrigens sind ganz wenig. Ich bin jetzt schon 18 Jahre da. Da sind vielleicht 5 nach Hause gefahren von den tausenden Studenten. Und dann habe ich, und so weiter. Und habe ich gesagt, und außerdem wisst ihr, es ist ganz gut zu lernen. Ihr könnt euch schon dafür entscheiden. Aber Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Und diese Lektion möchte ich euch nicht nehmen. Mir ist es wichtig. Und ich sage, du wirst immer Dinge erleben in deinem Leben, die du nicht gerne hast. Gehst du dann auch einfach raus? Deine Frau, die dir nicht mehr passt, dann lässt dich halt scheiden oder so? Ist das die Lösung? Und es hat sich jetzt gut gelegt und so weiter, mit den Eltern gesprochen, die bleiben jetzt. Aber es ist wichtig zu erkennen, meine Entscheidungen haben Konsequenzen. Vor Jahren war das, ich sage Ihnen, wir haben Schlangen bei uns, Kreuzottern. Das sind ganz liebe Tiere. Ich habe die ganz gerne eigentlich. Und ich sage Ihnen aber, berührt sie nicht, fangt sie nicht, weil die sind giftig. Du bist zwar nicht tot, aber du schaust nicht mehr gut aus. Und ein Kanadier und ein Jahr später unser Bibelschulleiter sogar, da war so eine liebe kleine Kreuzotter, schauen ja ganz nett aus. Und sie haben es beide gefangen. Kein Problem, fangen geht relativ gut. Aber beide wurden gebissen, als sie sie losgelassen haben. Du musst sie nämlich wegwerfen, gell? Aber die haben es nur so gehabt und so gefangen und beim Fallen lassen hat sie gebissen. Und innerhalb von einer halben Stunde bekommst du ohne Übertreibung so einen dicken Arm. Du schaust nicht mehr gut aus. Du kannst wieder den Hubschrauber anrufen und wieder rausfliegen. Aber diese Dinge sind gar nicht unwichtig. Wir können schon was tun, aber die Konsequenzen tragen wir sehr oft. Oder einmal jemand gesagt, bitte pflückt keine Edelweiß. Weil wir, nicht weil es unter Naturschutz stehen, ist mir ziemlich egal, wir haben ja genug. Aber die wachsen immer da so auf Felswände oben, wo man schwer rankommt. Und an einem Punkt, da verlassen wir unsere, wir haben einen Gruppenleiter, immer meistens acht Personen in einer Gruppe. Und bei einer Tour, da sind wir am Berggipfel und dann hauen die Gruppenleiter einfach ab. Und ich bleibe aber, oder ein Bergführer bleibt, und der schaut mit dem Fernglas immer, was sie tun. Und da müssen sie selber irgendwie zurechtkommen. Ich keine Ahnung, was die tun dann. Und das ist interessant dann, gruppendynamisch gesehen. Und da sage ich Ihnen auch vorher, falls ihr mal alleine seid, pflückt keine Edelweiß. Und dann bin ich hinten noch und dann habe ich schon von Weitem Hilfeschreie gehört. Ich hingelaufen, sind drei Jungs sind oben gehängt in der Felswand, Edelweiß pflücken. Und sie waren da oben, aber sie konnten nicht mehr runter. Runterzuklettern ist wesentlich schwieriger als raufzuklettern. Wenn ich eine halbe Stunde später gekommen wäre, wären alle drei tot gewesen. Dann bekommst du die Nähmaschine, zieht es und dann fährst runter. Aber unser Ungehorsam hat Konsequenzen. Und das sind natürlich jetzt extreme Beispiele, das mit dem Edelweiß, das plane ich auch nicht so, das war auch eine Ausnahme. Aber auch auf kleineren Dingen, zum Beispiel, das ist auch ganz witzig, was ich ab und zu tue. Nur für euch so, vielleicht könnt ihr was aufschnappen, was ihr gebrauchen könnt. Aber die müssen doch als Gruppen alleine ihren Weg finden durch den Berg zum Teil. Und da haben sie eine Landkarte, eine AV-Karte, die Berge genau eingezeichnet. Man erklärt ihnen, wie man Karten liest, die Wege genau eingezeichnet und so weiter. Und da gehen sie, treffen sich in Teams, sie müssen selber einen Leiter bestimmen und so weiter. Und dann gehen sie da halt auf den Berg rauf, sind schon 5 Stunden unterwegs, schwitzen und so weiter. Und dann komme ich halt zufällig hin und gehe an ihnen vorbei. Dann sage ich, seid ihr euch sicher, dass das, wo ihr jetzt seid, richtig ist? Dann müsst ihr sagen, beim Rest ist alles, oh, Landkarte raus. Na, wenn der Hans-Peter sagt, das stimmt nicht, ja, dann, na, wir sind falsch. Und dann, das ist ganz interessant. Und dann, manche drehen dann sogar um, sind auf dem richtigen Weg. Dann sage ich, ihr schaut mal auf die Karte. Wo seid ihr auf der Karte? Dann schauen sie, ja, hier. Dann sage ich, ja, warum? Seid ihr nicht am richtigen Weg, oder? Ja, aber du hast doch gefragt, ob wir am richtigen Weg sind. Dann habe ich gesagt, ja, und? Und wisst ihr, was ist oft so? Wir haben einen Kompass, der ist wahr. Und da kommt irgendein Guru daher und sagt, glaubst du, dass das stimmt? Und schon ist unser Glaube wackelig. Warum bleiben wir nicht beim Original? Geh zur Karte, zum Kompass. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Du brauchst dich nicht verwirren lassen durch ein paar halbwilde Bergführer, die glauben, sie wissen es besser. Aber weißt, dann erlebt man das und diese Dinge merkt man sich. Also das ist jetzt auch Prinzipien wahrnehmen. Geistliche Prinzipienschulen geht relativ einfach in der Erlebnispädagogik. Ganz kurz nur die Natur wahrnehmen zum Beispiel. Ist jemand, der Kunst studiert hier? Jemand Kunststudent? Keiner? Niemand? Keine Künstler da? Ich bin ein Kunstbanause. Ich liebe schöne Bilder, aber ich kenne mich nicht aus. Aber wenn ein Künstler, das hat mir jemand erklärt, wenn ein Künstler zum Beispiel einen Baum malen will auf ein Gemälde, der darf den Baum nicht nur sehen, der muss den Baum wahrnehmen. Und wenn ein Künstler die Gabe hat, einen Baum wahrzunehmen, dann, und es auch, dann auch kann, dass er auf, das aufs Bild überträgt, das verkauft sich. Weil das Bild lebt. Es ist eine Sache, einen Baum zu sehen, es ist eine andere Sache, einen Baum wahrzunehmen und dann auch übertragen zu können. Das ist Kunst. Gute Kunst. Es gibt auch ein bisschen Kunst, die mir nicht so liegt. Und es ist ja Wahnsinn. Vor ein paar Jahren in Österreich, habt ihr es mitgekriegt? Da war ein Künstler, der hat seinen Code so systematisch auf dem Gehsteig verteilt und das war Kunst. Und der hat Anhänger gefunden. Ich meine, wo leben wir überhaupt? Fragst du schon, gell? Ist übrigens interessant, wenn es keinen Unterschied mehr zwischen hässlich und schön gibt, dann wird es schwierig. Nenn es nicht hässlich, ist meine Kunst. Doch es gibt einen absoluten Maßstab, was hässlich und was nicht hässlich ist. Wenn man beginnt, Schönheit wegzuerklären, verlierst du die Ethik. Und dann gibt es keine Scham mehr. Du verlierst die Scham. Und das ist die Katastrophe dabei. Aber die Natur wahrnehmen, das, mir fällt es oft auf, du bist auf dem Berggipfel, und er sagt, Freunde, schaut einmal, die 100 Berge, schaut's wie schön. Und du bist total begeistert. Und dann sagen sie, ja, gar nicht schlecht. Und wo gibt's die Hütte mit dem Bier? Der sieht genau dasselbe wie ich, aber er nimmt es nicht wahr. Versteht ihr, was ich meine? Zwischen Sehen und Wahrnehmen ist ein Riesenunterschied. Und es ist etwas Wunderbares, in der Natur rumzugehen und den Leuten helfen, schöne Dinge wahrzunehmen, nicht nur zu sehen. Und da dient es oft dazu, ich studiere so ein bisschen die Blumen, das Edelweiß, sonst merken sich die Leute ja keins, bleibt bei dem einen, vielleicht den Enzian noch. Wie der wächst, es ist ja ein Wunder, wie der wächst. Wie die feinen Haare den Pullover-Effekt haben, Sonne widerstrahlt und gleichzeitig Wärme gibt und so weiter. Ich muss immer erinnern, ich habe die Notiz hier, ein lieber Freund, der ist inzwischen verstorben, der Billy Strachan, war Schotte. Der hat ein wildes Leben hinter sich gehabt, Alkoholiker als Mögliche. Und der ist Christ geworden und erst ungefähr, als er 30 Jahre alt war, fuhr er mit dem Auto, mit Major Thomas damals, nach London. Und plötzlich hat er geschrien und hat gesagt, Major, bleib sofort stehen. Ich habe gedacht, Billy war ein bisschen verrückt, ein bisschen sehr. Und dann ist der Billy aus dem Auto, ist auf die Wiese, hat sich hingekniet und hat immer gerufen, das Gras ist grün, das Gras ist grün. Major hat gedacht, ja, ja, genau, typisch, dreht wieder mal durch. Aber wisst ihr was, der Billy hat zum ersten Mal im Leben gesehen, dass das Gras eine schöne grüne Farbe hat. Hat er nie gesehen vorher. Das ist dieses Wahrnehmen. Und ich glaube, es hat auch mit Alter zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Aber je älter ich werde, desto mehr wertschätze und nehme ich schöne kleine Dinge wahr. Ob das die Rose ist, so die Rosen riechen am Rande des Weges. Früher bist du vorbeigelaufen, drüber gelaufen. Und das ist eine wichtige Sache, die Natur wahrnehmen. Dann geht es auch darum, sich selbst wahrzunehmen. Das ist ja auch, da haben wir auch oft ein bisschen ein falsches Bild von sich selbst. Freunde, wir selbst, von uns dürfen wir nicht viel erwarten, weil wir sind Sünder. Punkt. Oftmals sagt man, jetzt habe ich gerade gelesen, die Bischöfin hat sich scheiden lassen und so weiter in Deutschland. Ja, Freunde, überrascht uns das. Wir sind doch Sünder. Es kann mir genauso passieren wie dir übrigens. Es gibt keine Garantie. Junge Leute, die oft heiraten, da speziell wenn es 30, 40 werden, dann wird es schwierig, weil dann wollen sie genau wissen, ob das auch gut geht. Sie können es gleich vergessen. Du weißt nicht, ob es gut geht. Das ist ein Risiko. Abenteuer. Das ist ein echtes Abenteuer. Kannst nicht mehr raus. Und von uns selber dürfen und brauchen wir nicht viel erwarten, sondern von Christus in uns. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du hast keine Hoffnung. Aber blöderweise ist unter Christen oft so dieses, ich glaube, das ist hauptsächlich unbewusst, gar nicht bewusst. Dieser Glaube, ja, als Christ muss ich mich schon zusammenreißen, weil ich bin ja jetzt ein Repräsentant von Christus, nicht? Also das muss schon, mein Leben muss schon einen Unterschied haben. Und so fallen wir in eine Gesetzlichkeit. Und geben uns selbst unter Druck. Wisst ihr, was mir bei der Lebenspädagogik so gefällt? Beim Klettern wieder, bleiben wir dabei. Aber beim Klettern zum Beispiel, da sind ja die Frauen oft ein bisschen geschickter übrigens. Die sind oft wendiger. Haben zwar nicht so viel Kraft, oder? Aber sie sind wendiger. Und da merkst du es bei den paar Männern. Jetzt sind drei Frauen draufgekommen, er noch nie. Ist nicht unsportlich, aber er kommt da nicht drauf. Und beim dritten Mal ausrutschen, sagt er Dinge, die stehen gar nicht in der Bibel. Und dann, da frage ich immer um den Bibelvers. Und dann kommt er runter vom Seil wieder, weil er nicht draufkommt, gell? Und dann manchmal gehe ich hin und schüttle ihm die Hand und sage, willkommen im Club. Jetzt bist du endlich einer von uns. Das ist, was wir sind. Und jetzt hast du es offenbart. Und übrigens, du brauchst gar nichts anderes sein. Jetzt weißt du, warum du Jesus brauchst. Aber viele Christen sind ja so gut, die brauchen Jesus gar nicht mehr. Und es funktioniert aber nicht. Viele eben brennen dann aus, weil sie es nicht mehr schaffen, so gut zu sein. Dabei ist Christsein so entspannend. Ich kann ehrlich der sein, der ich bin. Und ich kann mich jederzeit an Christus wenden. Und er kann's, ich nicht. Ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet. Und es wird jedes Jahr erfüllter, muss ich ehrlich sagen. Ich bin total gerne verheiratet, mehr als vor 10 Jahren. Aber es hat wenig mit mir zu tun. Natürlich musste ich Jesus nachgeben. Es hat alles mit Christus zu tun. Wenn es an mir, meiner Frau liegen würde, wir wären schon 10-mal geschieden. Na, ohne, das meine ich wirklich. Und meine Frau weiß es auch. Und das ist dieses Ermutigende. Und was in der Erlebnispädagogik so am Berg, da kannst du nicht mehr Christ spielen. Weißt, zu einer Bibelstunde kann man so kommen, gell? Das wissen wir, gell? Aber wenn du 8 Stunden im Regen und im Schnee gehst und die vor dir geht nicht weiter und dir ist kalt und es ist windig und du hast Blasen, da ist dir ziemlich egal, was da drinnen steht. Du bist ehrlich. Und das ist das Schöne an dieser Erlebnispädagogik. Und natürlich geht es auch darum, den anderen wahrzunehmen. Etwas, was wir, das ist vielleicht das Letzte, dann los ist, genau, gute Zeit. Was wir immer am ersten Tag machen, das könnt ihr vielleicht auch in der Schule machen, brauchst keine Berge dazu. Da gehen wir mit denen spazieren am ersten Tag, da kannst du ein bisschen die Bergschuhe einlaufen, ist auch nicht schlecht. Vielleicht 2 Stunden oder so, irgendwo ein bisschen rauf, kein Gepäck noch. Jeder hat Zettel mit, einen Schreiber. Und dann, wir nennen das immer Goals and Fears, die Bedenken, die ich habe und die Erwartungen oder die Ziele und die Ängste. Und da bitten wir jeden für sich selbst 3 Ziele und 3 Ängste niederzuschreiben. Es bewährt sich wirklich gut und die setzen sich hin, sie wissen, sie sind jetzt 2 Wochen da. Was sind ihre Ziele für die 2 Wochen und was sind ihre Ängste für die 2 Wochen? Das könnte man auch mit einer Schulklasse mal machen. Und die schreiben es dann auf und dann bitte ich sie immer 2 und 2 zusammenzusitzen und sie sollen sich gegenseitig die Ziele und Ängste mitteilen. 10 Minuten. Die Sieglinde teilt dann dem Franz mit, die haben sich noch nie getroffen vorher, schaut man, dass man jetzt nicht Leute zusammen tut, die sich kennen, und teilen sich gegenseitig aus. Und da teilen sie oft die tiefsten Nöte aus, die sie haben, Ängste, verschiedene. Und dann kommt man im Kreis zusammen und dann frage ich zum Beispiel Sieglinde, Sieglinde, was waren die 3 Ziele und Ängste vom Franz? Und weißt du was? Die weiß kein einziges mehr. Es kann gut sein, dass Gedächtnis schlecht ist. Aber weißt du, warum wir es nicht mehr wissen? Weil es uns nicht interessiert. Interessiert sind wir nur an unseren eigenen Zielen und Ängsten. Es ist eine Sache, höflich zu sein. Das haben wir ja gelernt. Wenn jemand zu dir kommt und spricht, schaust du ihm in die Augen. Das kennen wir ja alles. Aber den anderen wahrnehmen, der, ich muss ehrlich sagen, im Winter haben wir Skifreizeiten. 15 Skifreizeiten hintereinander, haben wir so 12 Skilehrer, die fahren mit den Gästen vormittags Ski, Skiunterricht und so. Und da fahre ich oft mit jemand rauf und ich habe von mir aus 5 Gedanken im Kopf, mit einem Kind gibt es ein Problem und ein Mitarbeiter gibt es auch eine Schwierigkeit und 20 E-Mails soll ich beantworten und ich denke gerade drüber nach und dann fahrst du mit denen auf und denkst, ja, das ist ja ein zahlender Gast, jetzt muss ich schon fragen, wie es einem geht. Und dann fragst du halt, wie es heißt und von wo er ist und ob er Christus kennt, ob er mit Gott schon mal was zu tun gehabt hat und so weiter. Und er erzählt mir, und wisst ihr was, oben steige ich aus dem Lift, und wenn du mich 5 Minuten später fragst, was er gesagt hat, ich weiß nicht einmal seinen Namen mehr. Weil mit meinen Gedanken war ich komplett woanders. Ich habe nicht wahrgenommen. Wisst ihr, was ich meine? Und natürlich, wir sind ja nicht Gott, brauchen wir auch nicht können. Aber sich ein bisschen sagen, na, wenn ich jetzt mit dem rede, rede ich mal nur mit dem. Und den anderen versuchen wahrzunehmen. Und dazu brauchst du Jesus. Was ich jede Woche bete, ist, Herr Jesus, ich habe für die Leute kein Anliegen, aber du hast es. Ich kenne die Probleme der Leute nicht und ich kann sie auch nicht lösen, aber du kennst sie und du kannst sie lösen. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Gib du mir deine Liebe, dein Anliegen für diese Menschen. Und das Gebet spreche ich sehr oft. Und ich ermutige meine Mitarbeiter, dahingehend zu beten. Und dann geschieht das Wunder. Man kann sich den Menschen wieder annehmen. Ich frage mich oft selber, meine Frau sagt oft, was du redst ja die ganze Zeit. Ich sage, ja, stimmt, ey. Ein paar Vorträge persönlich in der Seelsorge und so weiter. Und ich aber denke mir, nein, ich kann nicht mehr. Und dann sagt mir Jesus, aber du kannst. Und interessanterweise, ein Mensch steht mir gegenüber und ich empfinde Liebe für ihn. Ehrliche Liebe. Aber das ist nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, bin ich nicht. Das ist die Gegenwart Christi. Und darum bin ich so gerne Christ. Und die Dinge kann man halt relativ gut schulen, so am Berg. Also es ist natürlich beschränkt jetzt das, aber das, was ich vorbereitet hatte. Gibt es dazu Fragen? Fühlt euch völlig frei zu fragen, was ihr wollt. Ich weiß nicht, ob man Mikro... Ja, bitte.
Also du hast dieses Beispiel gebracht mit den Zielen und den Ängsten, was man vielleicht auch in der Schule umsetzen kann. Hättest du noch weitere Anregungen für die Schule? Also was man in einem Bereich von einem Projekttag oder in einem Bereich von einer Unterrichtsstunde oder einem Unterrichtstag vielleicht angehen können, ne? Was vielleicht gruppendynamisch wirklich sehr toll wäre und einfach auch geistliche Prinzipien näher zu bringen den Schülern.
Gell, mal, nicht jeder hat Berge. Muss man auch nicht haben. Du kannst genau dasselbe mit Wasser machen. Es kommt nicht auf die Umgebung an, es kommt auf die Prinzipien an. Aber was jeder machen kann, sind die sogenannten Initiatives, diese gruppendynamischen Spiele, wie sie genannt werden. Die kann ich überall und zu jeder Zeit machen. Ich nehme an, ihr, wenn ihr Pädagogik studiert habt oder so, kennt das sowieso, zum Teil zumindest. Aber den Vertrauensfall, kennt ihr den zum Beispiel? Der ist so leicht zu praktizieren. Da brauchst du gar nichts. Machen wir gleich mal. Komm mal raus. Das ist dritte Reihe, vierte Reihe, eine noch, da kommst du noch bitte. Ja, genau. Und ihr braucht die Hände nur so nach vor, so halten, damit immer eine Hand von dir, dann die vom anderen, wie ein Reißverschluss. Nein, nicht halten, nur so, ja, genau. So wie ein Reißverschluss. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Braucht es gar nicht viel. Das kann mit, und Schüler, weißt du was, Schüler, die lieben das. Manche fürchten sich wahnsinnig, andere nicht, gell. Wie heißt du nochmal? Christoph, so stehst du hin, rückwärts, gell. Mit den Fersen ganz zurück. Ja, das Kabel, das reißt, das macht nichts, ist nur ein Computer. Nein, wir können es auch hier rüberstellen, schau. Kannst drüber steigen über das Kabel. Ja. Nochmal drüber, genau. So. Wichtig ist hier die Hände an die Hose. Da nimm die Hose und da lässt du nicht los. Und das zweite Wichtige ist, du bleibst ganz steif. Ganz steif. Und auf geht's, lass dich zurückfallen. Gell? Ganz steif. Ja, genau. Super. Das ist überhaupt nicht gefährlich, es ist trottel einfach. Aber es ist gar nicht einfach. Das braucht ganz schön Überwindung. Und das magst du, wisst ihr, was das Schwierigste ist? Du stehst da oben und sagst, können mich die halten? Das ist ja die größte Angst, gell? Und dann redest du über Vertrauen. Jetzt redest du über Vertrauen. Jetzt wissen sie, wovon du redest. Du redest vom Vertrauen. Und sie wissen genau, was du meinst damit. Sonst ist Vertrauen ein Konzept. Kann keiner was anfangen damit von den Schülern. Oder was ich gerne mache, in die Höhle gehen. Höhle ist eine meiner Lieblingssachen. Ich gehe sehr viel in die Höhle, wir schlafen dann sogar drinnen. In der Höhle ist es total finster und dann mache ich drinnen Unterricht über Dunkelheit. Christus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt und so weiter. Und du redest über Dunkelheit. Und wenn du da drinnen über Dunkelheit redest, wissen die alle genau, wovon du redest. Du musst nicht sagen, stellt euch vor, es ist dunkel. Macht die Augen zu. Aber das ist nicht dunkel. Und es ist heraus nie dunkel. Um Mitternacht ist es nicht dunkel. Du siehst immer was. In der Höhle ist es total dunkel. Und da bleibe ich dann. Es ist kalt, es ist nass, es ist unangenehm. Und nach 12 Stunden, da will jeder nur noch raus. Und dann redest du über dies. Weißt, die wissen. Und wisst ihr, was Erlebenspädagogik auch bedeutet? Zum Beispiel diese Höhle. Wir haben es ja bei uns. Es gibt aber auch Bunker. Es gibt Bunker, es gibt irgendwas. Es gibt, ist egal, ob es eine Schlammhöhle ist oder sonst irgendwas, irgendwo, wo es halt finster ist. Das vergessen die ihr Leben nicht mehr. Jeder, der bei uns in der Höhle war, Doro, du warst schon öfter, gell? Ich kann jemand fragen, vor 20 Jahren, kannst du dich an die Höhle erinnern? Ja, sowieso. Die Predigt heute, die habt ihr bald vergessen. Die kitzelt die wenigsten. Wenn du mit mir in die Höhle gehst, vergisst du dein Leben nie mehr. Und wisst ihr was? Die Botschaft, die du in diesem Moment gegeben hast, vergisst du auch nicht mehr. Sieh dir, das ist Erlebnispädagogik. Dieses unvergessliche Erlebnis auszunützen und dann mit Inhalt füllen. Und das braucht wiederum die Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Lass dir vom Heiligen Geist die Gedanken schenken. Und darum musst du abhängig leben. Leb nicht nach Prinzipien, leb mit dem Heiligen Geist jeden Tag. Und er schenkt dir Gelegenheiten und er schenkt dir auch die Worte. Das ist es. Sonst noch eine Frage? Es gibt noch ein grünes. Nein, es passt.
Ja. Hallo, ja. Und zwar hast du ja vorhin gesagt, wir lesen die Bibel subjektiv, obwohl es eine objektive Wahrheit ist. Und ich habe vor einen Moment. Deshalb meine Frage an dich, wenn wir alles subjektiv die Bibel lesen, jeder mit seiner Prägung, woher wissen wir dann, was objektiv die Bibel sagt?
Genau, ist eine gute Frage. Das Schöne am Wort Gottes ist, das, was wesentlich ist, so glaube ich es, wenn es nicht stimmt, korrigiere mich gerne. Was ist wesentlich am Evangelium? Evangelium ist 1. Korinther 15, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferstanden ist und heute lebt. Das ist Evangelium. Und das kann ich von der ersten bis zur letzten Seite relativ klar lesen. Dass Gott Liebe ist, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, dass Christus gekommen ist, um diese Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen. Das lese ich glasklar durch die Bibel, soweit ich. Das sage jetzt ich so. Aber weißt du was? Viele nebensächliche Themen sind nicht klar erkennbar. Und darum, was ich heute gesagt habe, du musst das nicht alles wissen, aber wisst ihr, was wir sein sollen? Wenn es um nebensächliche Themen geht, lass uns immer barmherzig sein. Zu sagen, schau, ja, der tut's halt so, der redet in Zungen und der redet nicht in Zungen. Ja, ist Zungenreden, ist das Thema der Bibel? Nein, das ist ein absolutes Nebenthema. Ja, dann lass doch den und den, wie er es will. Darüber werde ich mich keine einzige Minute streiten. Ob Kopftuch oder nicht. Freunde, das interessiert Gott so wenig. Da wäre, das war mal in Afrika, mit einem Missionar, auch Pietist wahrscheinlich, was denn, hat darauf bestanden, die Frauen sind gläubig geworden, haben müssen Kopftuch, aber die hatten nur ein Tuch hier. Jetzt haben sie es halt hier abgenommen und oben aufgesetzt. War auch ganz nett. Aber seht ihr, wie hirnrissig sowas ist. Sowas kann man nicht als Wahrheit hinstellen. Wo es um Nebensächlichkeiten geht, seid einfach barmherzig und lasst den anderen und redet einfach drüber. Ich glaube, die Botschaft des Evangelium ist glasklar im Zentrum durch die ganze Schrift hindurch. Gell? Noch eine.
Ja, für mich hat sich zwischendurch die Frage gestellt, worin unterscheidet sich deine Erlebnispädagogik zu der, die der Sozialpädagoge an der Schule sowieso schon macht? Sie unterscheidet sich sicher nicht arg, weil die Erlebnisse sind bestimmt die gleichen. Da wird auch an die Kletterwand gegangen oder durch Spinnennetz durchgetragen. Jetzt im Nachhinein kam dann mehr raus, worin sich vielleicht doch unterscheidet. Vielleicht kannst du da nochmal so ein, zwei Sätze dazu sagen.
Ja, zum Beispiel, ich schätze sehr, der Vater der Erlebnispädagogik ist ja Kurt Hahn, so wird er halt genannt. Er hat das sogenannte Outward Bound, kommt auch von ihm. Wenn du mit dem Segelschiff, der ist mit dem Segelschiff mit jungen Leuten rausgefahren und dann war das Schiff Outward Bound. So, von daher kommt der Name Outward Bound Schulen. Aber unsere Schule heißt Upward Bound, nicht Outward Bound. Weil Outward Bound ist zur Natur hingebunden. Wir sind nicht zur Natur gebunden. Wir sind zu Gott hingebunden. Wir sind Upward Bound. Und der Unterschied ist nicht in der Methodik. Der Unterschied ist im Ziel. Darum, ich frage jeden Pädagogen, der jetzt mit Jugendlichen was macht, ob das jetzt ob das straffällige Jugendliche sind oder nicht, oder ob das Behinderte sind oder nicht, ich frage ihn, was ist dein Ziel? Wo willst du mit diesen Leuten hin? Und das ist interessant, viele Pädagogen haben kein Ziel. Sie können es nicht definieren zumindest. Wenn du sie fragst, jetzt von deiner Pädagogik, was ist das Endprodukt, was du sehen möchtest? Das werde ich jeden fragen. Und ich kann dir erklären, was ich will. Ich will, dass jeder Mensch, der zu mir kommt, erkennt, dass Gott ihn so liebt, wie er ist. Und dass er aus dieser empfangenen Liebe lernt, diese Liebe zurückzugeben, dass er ein erfülltes Leben findet in einer Welt, wie sie wirklich ist. Das ist mein Ziel. Und auf dieses Ziel hin ist unsere Pädagogik ausgerichtet. Also der Unterschied ist nicht die Methodik. Was der Kurt Hahn, seine Methodik, finde ich wunderbar, die verwenden wir. Aber er, muss man sagen, wo wollte er hin? Er wollte halt Jugendliche, sein Ziel war schon definiert, er wollte Jugendliche, die moralisch gut leben, die in dieser Welt zurechtkommen, eine Arbeit finden und so weiter. Und das ist gut. Ihnen eine Hoffnung geben in dieser Welt. Aber möchte ich eins sagen, wenn man über Hoffnung redet, aber die Hoffnung nicht über dieses Leben hinausgeht, dann muss man vorsichtig sein mit dem Wort Hoffnung. Denn du kannst der erfolgreichste Schüler sein und dann stirbst du mit 30 Jahren oder mit 50. Der Unterschied sind sowieso nur ein paar Jahre. Eine Hoffnung, die nicht über den Tod hinausgeht, ist nicht wirklich eine Hoffnung. Darum, wir retten, ich bin ja im Bergrettungsdienst, ich bin auch im Höhlenrettungsdienst. Wir retten kein einziges Leben. Das Beste, was wir tun können, ist verlängern. Darum heißt Jesus, zu Weihnachten lesen wir die Geschichte, als die Engel zu den Hirten kamen und sagen, freut euch, heute ist der Retter geboren. Christus ist der Retter. Und zu diesem Christus, den Liebhaber aller Menschen, will ich Menschen führen. Ja. Eine vielleicht noch, was Neues. Und wenn nicht, ist auch ganz gut. Hat noch jemand eine Frage? Ich bleibe noch sicher hier bis 4:30 oder was. Ihr habt ja heute ein wichtiges Fußballspiel gehört. Ja? Okay. Da wollen sicher einige hin. Ist auch gut so.
Ja, ich habe nur eine praktische Frage zu der Folie, wie man an die rankommt.
Die kannst du kopieren. Was? Wen soll ich die Kopie hier lassen? Wer kann sie verteilen? Keine Ahnung.
Okay. Also einfach mal nachschauen auf dieser letbw.de.
Paul Gerhard, und soll ich dir dann sowas eingescanntes schicken oder was? Ja, kein Problem. Du müsstest mir aber bitte ein E-Mail schreiben, weil ich vergiss das sicher. Gell? Dann mache ich dir das gerne, ist kein Problem. Ja. Okay. Ja, sonst, wenn jemand noch eine persönliche Frage hat oder vom Dauernhof was wissen will, kommt einfach zu mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis später. Hast du noch Ansagen? Frau Gerhard, hast du noch eine Ansage?
Ansagen hat er keine mehr. 15.15 Uhr gibt es Kaffee, vielleicht auch ein paar Minuten früher, sodass dann nachher die, die aus den anderen Lokalen kommen, auch ihren Kaffee bekommen.